Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Ich bin Franziska Günther. Die heutige Folge ist eine Jubiläumsfolge, denn der Podcast wird ein Jahr alt. Und nicht nur der Podcast hat Geburtstag, denn auch Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe, wird 5 Jahre alt. Zu diesem Anlass habe ich einen Schön und Stark Wandkalender mit den schönsten Bildern der letzten Foto-Events gestaltet, den du auf unserer Homepage www.schönundstark.de noch bis zum 15. September bestellen kannst. Die Bilder, die du darauf siehst, sollen dir Mut machen und dich darin bestärken, dich selbst liebevoll anzunehmen. Gerade unsere Unvollkommenheiten machen uns einzigartig und perfekt. Es ist so unglaublich viel passiert in den letzten Jahren, sodass ich mich dazu entschieden habe, die heutige Folge mit meiner lieben Projektpartnerin Katja aufzunehmen. Katja unterstützt mich bei den Einzelshootings und bei unseren Schön und Stark Foto-Events als Make-up-Artist. Sie ist aber auch selbst vor einigen Jahren an Brustkrebs erkrankt und beschreibt in der heutigen Folge, wie es ihr ergangen ist und was sich ganz grundlegend für sie mit der Krebserkrankung oder vielmehr mit der Genesung verändert hat. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbst, voll dem Schön und Stark Podcast. Ich spreche heute zu unserer Jubiläumsfolge, denn der Podcast wird ein Jahr alt, mit meiner lieben Kollegin Katja, die mich für unsere Schön- und Stark-Aufnahmen schon seit langer Zeit unterstützt und für Make-up und Styling zuständig ist. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mal darüber sprechen, was Katja in ihrem Leben alles so erlebt hat. Hallo Katja.
Hallo Franzi, schön, dass ich da sein kann.
Super gerne. Katja, fangen wir gleich mal an mit deiner Geschichte. Erzähl doch mal von dir und deiner Diagnose, wie dein Leben zu der Zeit war, als du gemerkt hast, dass irgendwie was mit deinem Körper nicht stimmt.
Genau. Einige wissen das, einige wissen es nicht. Ich bin ja selbst Krebsbetroffene. Ich hatte vor 8 Jahren Brustkrebs, habe die Diagnose 2015 bekommen, bin jetzt zurzeit gesund und krebsfrei. Also das schon erstmal vorweg. Und wie war das damals, hast du gefragt. Ich habe schon lange davor gemerkt, dass mit dem Körper was nicht stimmt. Der Körper sagt einem ja selbst ganz genau, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Aber ich war damals voll im Job. Ich habe in einer Behörde gearbeitet, relativ viel. Ich hatte meine Tochter, die war zu dem Zeitpunkt ja auch noch relativ jung. Habe darauf nicht geachtet. Ich habe einfach so weitergemacht. Das Leben war relativ stressig. Ich musste auch immer relativ lange zur Arbeit fahren. Und ich war immer schlapp und müde. Und kurz vor der Diagnose weiß ich noch, dass ich wirklich sehr, sehr schlapp war. Mir sind die Haare ausgefallen. Ich habe ganz, ganz viel geschwitzt. Mir ging es einfach allgemein nicht gut. Ja, aber so diese allgemeinen Symptome, zu welchem Arzt soll man da gehen? Mir geht's halt nicht so gut. Was sagt der Arzt? Ja, haben Sie Stress? Ja, habe ich. Ja, dann treten Sie ein bisschen kürzer. Also diese allgemeinen Symptome werden nicht diagnostiziert. Ne? Mhm. Dann macht man mal so einen Bluttest und dann ist alles okay, ja, beim Arzt. Also so richtig ernst genommen hat das keiner und ich selber glaube auch nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch immer schon Gelenkschmerzen und Gliederschmerzen. Und letztendlich habe ich dann das doch erst gemerkt, als ich den Knoten schon in der Brust hatte, genau.
Und das hast du selbst ertastet oder ist das irgendwie bei einer Vorsorgeuntersuchung entdeckt worden?
Vorsorgeuntersuchungen habe ich regelmäßig gemacht. Ich war regelmäßig beim Frauenarzt in Behandlung. Und da ist es tatsächlich noch nicht entdeckt worden. Ich habe tatsächlich auch jedes Mal Brustultraschall bekommen, weil ich durch meine Beamtentätigkeit damals privat versichert war. Das heißt, ich hatte auch immer das Glück, eine ganz tolle Vorsorgeuntersuchung zu bekommen, auch immer Brustultraschall zu bekommen. Wurde dann aber nicht gesehen. Also da war tatsächlich wahrscheinlich der Knoten noch nicht groß oder vielleicht auch noch nicht zu sehen. Ich habe das selber getastet tatsächlich. Und habe gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Hier ist irgendwas falsch. Also in der Brust war das ganz hart und das war sehr merkwürdig. Letztendlich habe ich es wahrscheinlich nur ertastet, weil der hatte eine Zellteilungsrate von 55%. Das war ziemlich schnell wachsend. Und dadurch hat man es wohl auch so früh entdeckt. Oder ich habe es so früh entdeckt, weil der so explosionsartig gewachsen ist.
Genau. Mhm. Krass. Und wie war das, als du das gefühlt hast? Hast du gleich irgendwie gedacht, oh je, jetzt muss ich aber ganz, ganz, ganz schleunigst zum Arzt? Oder hast du erst mal gedacht, warten wir erst mal ab?
Also das Erste war, okay, da stimmt was nicht. Ich mache sofort den Termin beim Frauenarzt. Das war das Erste. Dann habe ich meinem Mann das gezeigt oder erzählt und gesagt, sag mal, das stimmt doch nicht, oder? Da stimmt doch was nicht. Hat er auch gesagt, ich glaube nicht. Da würde ich mal, geh auf jeden Fall zum Arzt. Genau. Und dann habe ich eigentlich sofort umgehend einen Termin bei der Frauenärztin gemacht. Habe dann auch erzählt, ich habe hier was getastet und habe auch sofort einen Termin bekommen. Und die hat natürlich einen Brustultraschall gemacht und hat mich sofort zur Mammographie geschickt. Ich glaube, das war dann nachdem ich das getastet hatte, innerhalb von einer Woche hatte ich die ganzen Untersuchungen. Also ich bin immer so jemand, also wenn ich merke, oh, da stimmt was nicht, das könnte jetzt irgendwie komisch sein, das ist böse, das ist jetzt nicht so abzutun, das muss ich gleich wissen. Ja, also ich habe da jetzt nicht erst noch ein halbes Jahr nett gewartet, bis das irgendwie alles aus dem Ruder läuft. Nee, das muss ich gleich wissen. Das muss ich gleich abklären. Und das war auch ganz gut. Das Einzige, was nicht so toll war, ist, dass mir ich hatte zu Anfang nicht so eine tolle Frauenärztin, gar nicht gesagt wurde, oh, da müssen wir jetzt was machen. Frau Waller, das sieht ein bisschen böse aus. Oder es wurde nicht so Klartext gesprochen. Das war immer so schwammig. Ah, wir müssten mal eine Mammographie machen. Und bei der Mammographie, ja, also alles Gute für Sie. Und keiner hat was gesagt. Das fand ich ein bisschen komisch. Ja, also immer noch gehen die Selbstärzte mit der Diagnose so schamhaft um.
Krass, okay. Du wusstest ja da wahrscheinlich schon, also wenn du sagst, nach einer Woche hattest du dann auch schon den Termin bei der Mammographie, dann hast du ja wahrscheinlich die Diagnose auch sehr schnell bekommen, oder?
Bei der Mammographie, die haben einem gar nichts gesagt. Die haben dann nur gesagt, ja, da ist was auffällig, da müssten Sie nochmal jetzt irgendwie erstmal mit Ihrer Frauenärztin besprechen und so weiter. Die hat dann mich zum Brustzentrum geschickt. Da war ich erst in einem Brustzentrum in Berlin. Das kann ich selber nicht empfehlen. Die Ärztin war ganz schwierig. Die hat alles gesehen, Ultraschallbefunde, Mammographie. Und ich sage immer, was ist es denn? Was könnte es sein? Ist es gutartig? Ist es bösartig? Ich meine, das sieht man ja als Arzt mit langer Erfahrung auch. Ja, ja, da müssen wir erst eine Biopsie machen. Ich sage, Sie können mir doch aber jetzt schon sagen, was Sie denken. Ja, also ich nagel Sie da ja auch nicht fest. Nein, hat sie nichts gesagt. Und dann habe ich mich entschieden, in diesem Krankenhaus, in diesem Brustzentrum nicht die Standsbiopsie zu machen, weil mir das unangenehm war, und habe mir ein anderes Brustzentrum gesucht. Und ich kann auch sagen, welches das ist in Berlin. Das ist das Brustzentrum in Zehlendorf im Krankenhaus Waldfriede. Das ist 1A top. Das hat eine ganz tolle Chefärztin. Da bin ich dann hin zur Standsbiopsie, auch eine ganz tolle Oberärztin zu dem Zeitpunkt. Und der habe ich gesagt, sagen Sie mir jetzt bitte anhand der Mammographie, was Sie denken, was es ist. Und da sagt sie, na, das kann ich Ihnen gleich sagen, das ist Brustkrebs. Dann habe ich gesagt, Dankeschön, endlich sagt es jemand. Also ja, das unausgesprochen ist ja viel schlimmer, als wenn sie sagt, das ist Brustkrebs, das ist sehr groß, wir machen die Standsbiopsie, danach geht es weiter. Weil dann hat man diese Gewissheit endlich. Also ich brauche das immer. Gut, es gibt vielleicht auch andere Menschen, die das nicht brauchen. Ich brauche diese Gewissheit, um zu wissen, was ist es, was kann ich dagegen tun. Und dann war mir auch wohler, obwohl die Diagnose so schlimm war, war mir trotzdem irgendwie wohler, weil die Ärztin gesagt hat, das ist Brustkrebs. Und das sieht man auch ganz deutlich auf diesem Röntgenbild. Und sie konnte gar nicht verstehen, warum die andere Kollegin im anderen Brustzentrum das nicht sagen wollte.
Ja, ja, klar. Und vor allem in dem Moment, wo du das ja auch weißt, kannst du ja ins Handeln kommen, ne? Kannst ja sagen, so das muss ich jetzt alles noch regeln und dann geht's los.
Die Ärztin oder die behandelnde Oberärztin und auch die Chefärztin, die mich behandelt hat, die haben gesagt, sie sind fortan sofort krankgeschrieben. Sie planen jetzt gar nichts. Wir planen alles für Sie, von Biopsie über was da alles jetzt so kam, irgendwie Lymphknotenentnahme, OPs und so weiter. Ich kriegte einfach nur einen Laufzettel mit allen Untersuchungsterminen, die ich machen musste. CT und Knochenszintigraphie und was man dann alles machen muss. Und ich war dann ein bisschen fremdgesteuert. Und das Kuriose war, als sie sagte, tatsächlich, sie haben Brustkrebs, sie müssen jetzt aufpassen, wir müssen jetzt alles machen, alles untersuchen, sie sind ab fortan krankgeschrieben. Da habe ich mich tatsächlich, so irre das klingt, habe ich mich tatsächlich dann erst im ersten Moment gefreut und habe gedacht, oh, ich muss nicht mehr in dieses Amt arbeiten gehen. Das ist ja toll. Für wie lange? Sie sind jetzt sehr lange krankgeschrieben. Ich so, cool. Nein, gar nicht cool, aber doch, ich muss nicht mehr arbeiten, gebe ich zu meinem Mann. Ich muss jetzt gar nicht mehr in dieses Amt. Das war das Einzige, was ich denken konnte. Entweder es war eine Übersprungshandlung, ganz ehrlich, Franzi. Ich weiß es nicht, ob das irgendwie, oder es war wirklich tatsächlich so schlimm, dass mein Körper so starke Symptome machen musste, dass ich es endlich gemerkt habe.
Das klingt ja fast danach, oder? Also, ich meine, wenn du vorher da immer schon über deine Grenzen gegangen bist und eigentlich wusstest, dass du da nicht gerne hingehst, aber trotzdem ja natürlich, ich meine, man ist ja da auch irgendwie in so einem Zwang, man muss Geld verdienen und so weiter und du hast da einen Job, wo du angestellt bist, aber wie krass.
Naja, ich bin tatsächlich lange Zeit nicht glücklich gewesen. Ich hatte einen ganz schlimmen Job. Den durfte ich aber tatsächlich kurz vorher noch wechseln. Ich war dann im Jobcenter angestellt, im Jobcenter in Zehlendorf. Und da waren die Kollegen ganz fein. Und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und deswegen habe ich es auch erstmal gar nicht verstanden. Aber tatsächlich hing das wohl schon auch mit dem vorangegangenen Job in einer anderen Dienststelle zusammen. Nachher in Zehlendorf fühlte ich mich eigentlich ganz wohl und angekommen und dachte, oh, jetzt habe ich endlich irgendwie auch mal ein nettes Team und nette Kollegen und ich habe auch gerne gearbeitet. Also das Problem mit den Kunden, wie manche sagen, oh, du hast ja so stressige Kunden im Jobcenter, das ist es ja gar nicht. Ich habe gerne gearbeitet, ich habe auch gerne Beratung gemacht und die Menschen mochten mich auch. Und ich mochte auch die Menschen. Es waren eher so die äußeren Umstände, in einer Hierarchie zu arbeiten mit strikten Dienstwegen und das ist nicht so meins. Ich bin ja eher so ein bisschen kreatives Chaos. Ich passte da eigentlich auch nie so richtig rein. Deswegen hatte ich innerhalb der Behörde auch einen Job, wo ich sehr viel Freiheiten hatte. Das habe ich mir natürlich auch so ein bisschen ausgesucht. Weil dieses ganz stringente Amtsgeschehen, das war eigentlich nie was für mich. Ja, habe aber auch nie eine Idee gehabt oder den Mut, da irgendwie rauszugehen. Wie auch immer, auf jeden Fall bin ich dann zu meinen Kollegen und habe dann gesagt, tatsächlich, ich weiß das noch, so, ich komme nicht mehr, Leute, ich habe Brustkrebs, ich kann nicht mehr arbeiten. Und alle gleich so, hä, was, wie hat den Schuss? Ne, ich war nicht traurig, ich habe gesagt, ich komme nicht mehr. Ich räume jetzt meinen Schreibtisch hier ganz, ich habe wirklich ganz lustig meinen Schreibtisch ausgeräumt. Und die haben alle gesagt, sag mal, geht's dir gut? Ich so, ja, ich räume jetzt meinen Schreibtisch hier. Und dann habe ich noch einen Volumenstrauß bekommen, habe gesagt, danke und bin ich gefahren. Und da war ich ehrlich erstmal glücklich. Es klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen schräg, aber das hat mir gezeigt, okay, das war jetzt ein Kapitel in meinem Leben. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Ja, und dann fing natürlich so ein bisschen das Dilemma an, die Therapie ist natürlich nicht lustig.
Wie ging das denn weiter bei dir? Also nachdem du deinen Schreibtisch ausgeräumt hast und deine Diagnose erhalten hattest?
Die ganz normale Therapie. Also man ist mit Brustkrebs angebunden an einem Brustzentrum. Dann bekam ich auch gleichzeitig einen Onkologen zugewiesen, die auch dort im Netzwerk waren von meiner Ärztin. Ja, und dann geht's los. Dann wird individuell geschaut, welche Therapie du erhältst. Und bei mir war das eben so, dass erst die Lymphknoten untersucht wurden in der Achsel. Das ist das Erste, dass die Lymphknoten untersucht werden. Das heißt, das ist schon mal die erste OP, wo 5 Lymphknoten entnommen werden und der Wächterlymphknoten und geguckt werden, ob da sich eventuell auch Krebszellen gebildet haben oder Metastasen. Das war nicht der Fall. Das war dann gut abgehakt. Dann gibt's CT, ob irgendwo systemisch im Körper irgendwo Metastasen zu sehen sind. Das war auch nicht der Fall. Es gibt eine Knochenzintigraphie. Da wird geguckt, ob in den Knochen Krebszellen zu finden sind. Das war auch nicht der Fall. Und nachdem das alles abgecheckt wurde, haben sie sich entschieden, weil mein Tumor war triple negativ. Das heißt, es hatte keine Andockzellen für irgendwelche Hormone oder für irgendwelche Sachen, die sie mir geben konnten. Und das ist mal schlecht, relativ schlecht therapierbar, sagte sie mir. Die Zellteilungsrate war so groß, der ist so explosionsartig gewachsen, dass sie zuerst eine Chemotherapie machen mussten. damit der kleiner wird. Dann habe ich also zuerst 6 Zyklen Chemo bekommen, alle 3 Wochen, und wurde danach operiert. Und während der Chemo habe ich gemerkt, dass der Tumor so in sich zerfällt. Und das gibt so ein positives Gefühl, ne? Also da tut sich was, das wirkt. Und das wirkt zerstört. Genau, da freut man sich dann irgendwie, ne? Und jedes Mal beim Ultraschall war auch zu sehen, oh, irgendwas, irgendwie zerfällt er so in seine Bestandteile. Das scheint irgendwas Gutes zu wirken, diese blöde Chemo. Und danach können wir dann operieren. Genau. Dadurch, dass ich nur 6 Zyklen hatte, also 6 mal alle 3 Wochen, das war schon zum Schluss hart, weil eine Chemotherapie, das wissen die meisten auch nicht, die kumuliert sich. Das heißt, die Wirkung, die verstärkt sich eigentlich zum Schluss. Bei den ersten beiden Chemotherapien habe ich doch gar nichts gemerkt. Das läuft ein in den Port, den man hat, und das ist danach, ist einem so, als hätte man irgendwie so, weiß ich nicht, 3 Cocktails getrunken und wäre so ein bisschen betrunken und liegt dann halt so rum. Aber das kumuliert sich auf, ne? Also nach jeder Chemo, die man hat, werden die Nebenwirkungen natürlich auch stärker. Ich glaube, ich habe es noch ganz gut geschafft durch diesen Zyklus. Ich habe es ganz gut vertragen. Ich hatte immer ganz gute Werte. Mir sind sofort nach der ersten oder zweiten Chemo auch die Haare ausgefallen.
Wie war das für dich? Wie hast du dich da gefühlt?
Das war schlimm. Also Haare sind natürlich für eine Frau auf jeden Fall was, ne? Also schon alleine vorher war es ja so, dass mir Haare ausgefallen sind. Da hatte ich ja schon meine langen Haare so ein bisschen auf kurz geschnitten oder auf den Bob. Aber wenn dann noch büschelweise Haare ausfallen, man kann sich die Haare greifen und das einfach die Haare rausziehen, das macht schon was mit einem, das macht einem schon traurig, ne? Weil dann denkt man auch, also Haare sind schon was ganz Wichtiges, das ist das Erste, was man irgendwie, man sieht den Menschen, man sieht ja erstmal die äußere Hülle. Ja, dann habe ich mich auch dazu entschieden, die relativ schnell von meinem Mann gleich abrasieren zu lassen, weil dieser ständige Haarausfall, das fand ich nicht so schön. Und ich hatte mir vorher schon eine Perücke besorgt. Also das wird einem ja gleich gesagt, die Chemotherapie kann Haarausfall machen. Besorgen Sie sich eine Perücke, wenn Sie noch Haare haben. Das habe ich auch gemacht. Und die hatte ich also auch schon da. Und ich hatte auch schon Mützen da. Das heißt, ich war ausgestattet. Zu meinem Mann gesagt, mach die Haare ab. Und dann habe ich entweder eine Perücke getragen oder Mützen.
Wir kennen dich ja, also ich kenne dich ja und auch die Kunden kennen dich ja immer nur total toll geschminkt. Ist ja logisch. Ja. Hast du das damals auch schon gemacht oder also hat man es dir nach außen hin vielleicht gar nicht so angesehen, dass du mitten in so einer Chemotherapie steckst? Oder hast du zu der Zeit gedacht, oh, ich habe jetzt überhaupt gar keine Kraft, irgendwie mich um mein äußeres Erscheinungsbild zu kümmern?
Ich habe mich schon immer geschminkt. Also Katja war immer geschminkt. Das war einfach, das habe ich gerne gemacht. Das war so mein kreatives, also ich glaube, seit ich 17 bin, ich habe mich immer geschminkt. Auch als ich gearbeitet habe, im Amt, in der Behörde und so weiter, ich war immer gestylt und immer geschminkt. Also mich hat man nie gesehen, dass ich arbeiten gehe oder rausgehe und bin nicht geschminkt. Das heißt nicht, dass ich jetzt übermäßig so tussig rumgelaufen bin, das nicht, aber ich hatte immer einen schönen Lippenstift, immer ein bisschen Rouge, immer irgendwie auch Make-up, immer die Augen geschminkt, die Wimpern, immer. Also das, man kennt mich eigentlich geschminkt, das war so meine Leidenschaft, ich hatte immer viel Make-up. Das heißt, ich habe mich natürlich auch trotzdem weiterhin geschminkt, auch wenn ich Arzttermine hatte und so weiter. Und als dann das anfing, dass die ersten Augenbrauenhärchen ausfielen und die Wimpern, das kommt ja immer erst so ein bisschen später, habe ich dann gleich immer nachgezogen. Also die Augenbrauen, die habe ich ja sowieso ein bisschen geschminkt und nachgezogen mit so einem Augenbrauenstift. Also das kannte ich schon. Und als es immer weniger wurde, habe ich natürlich das auch gemacht. Nur dass dann eben keine Haare, dann habe ich halt auf die Haut gemalt. Und schwierig war es dann, als die Wimpern weg waren. Und dachte ich, ja, was machst du jetzt? Wimperntusche geht nicht mehr. Aber irgendwie will ich auch nicht, dass man so sieht, dass die Wimpern weg sind. Und dann habe ich mal angefangen, wirklich mit Kajalstift und alles Mögliche, wirklich am Wimpernkranz rumzufuhrwerken und habe einfach alles angemalt, was irgendwie geht. Und tatsächlich hat man es mir gar nicht so richtig angesehen. weil ich war ja immer geschminkt und ich war auch weiterhin geschminkt. Und so diese ganz starken Haarausfall, den haben nur die ganz engsten Personen mitbekommen, weil ich hatte wirklich immer eine Perücke auf. Ja, genau. Also es hat keiner gesehen.
Ich habe mal irgendwann gehört, dass der Kajalstift und dass überhaupt die Schminke, das Make-up und so weiter gar nicht so richtig gut auf der Haut hält, wenn man jetzt eine Chemotherapie hat, weil ja auch alle kleinen Härchen weg sind. Ist das so oder ist das Quatsch?
Also ich muss sagen, ich habe mir über sowas in meiner Situation damals, ich habe mir über nichts eine Platte gemacht. Ich wollte schön aussehen. Ich wollte meine Schminke benutzen. Ich habe mir auch überhaupt gar nicht, ich habe mich nicht belesen, was macht was mit der Haut und so weiter. Ich habe einfach alles so gemacht, weitergemacht, was ich gut vertragen habe und was ich will. Und meine Schminke hat immer super gehalten. Immer.
Ach, cool.
Also ich hatte überhaupt, ich habe mir auch über nichts Gedanken gemacht. Ja, also gerade über Schminke, dass irgendwie vielleicht der Haut nicht gut tut oder ob die Chemotherapie meine Haut reizt, hatte ich auch zum Glück nicht. Ich habe einfach gemacht. Ich wollte, das Einzige ist, ich wollte leben, ich wollte gut aussehen. Ja, also ich wollte mich gut fühlen und habe mir da keine Gedanken über irgendwelche Produkte gemacht. Ich habe alles benutzt, was ich wollte. Und das hat mir auch gut getan. Natürlich hat man auch positives Feedback bekommen. Und der Mensch lebt ja von gutem Feedback. Und wenn jemand was anderes sagt, ich glaube, das ist, ja, also man möchte als Mensch ja doch immer ein gutes Feedback bekommen. Und wenn ich irgendwo hingekommen bin zu irgendwelchen Untersuchungen oder zu irgendwelchen Ärzten, war das Erste immer, oh, sieht aber gut aus, oh toll. Und sind bei Ihnen schon Augenbrauen weg? Ist es schon Wimpern weg? Und so, weil man das, wenn man nicht ganz nah an den Menschen rangeht, auf den ersten Blick gar nicht sieht. Ja. Und das beste Erlebnis war, ich bin zu meiner Friseurin gegangen, da bin ich eigentlich mit meiner Tochter hin, die einen Haarschnitt brauchte. Und die hat nicht gesehen, dass ich eine Perücke getragen habe. Die hat mich gefragt, ob ich zu einem anderen Friseur gegangen bin. Da sagt sie, ja, der Schnitt sieht ein bisschen anders aus, aber gut und so. Die sagt, das ist eine Perücke. Und also, ne, ich war ganz normal geschminkt, ich hatte meine Haare drauf. Und dadurch habe ich mich gut gefühlt. Ja, und dadurch musste ich auch von anderen Menschen keine komischen Blicke ertragen oder irgendwelche Fragen gestellt bekommen. Das wollte ich alles gar nicht. Also, man will sich ja nicht immer selber erklären. Also, ich wollte das nicht. So. Ich wollte das nach außen hin, wollte ich das gar nicht zeigen, dass ich irgendwie krank bin.
Ja.
Und dadurch habe ich mich auch nicht so richtig krank gefühlt. Ja. Ich glaube, wenn man sich das einredet, so ein bisschen, dann macht die Psyche das auch wieder wett. Ne? Sagt, okay, ich sehe nicht krank aus, ich bin nicht krank, ich werde gesund. Und das war das auch immer das, was meine Ärztin gesagt hat. Sie sind nicht irgendwie krank, sie sind in der Heilungsphase. Und das müssen sie sich immer wieder sagen. So, ne? Und das war auch mal so. Sie werden gesund. Und das war immer so dieses Mantra. Ich werde gesund, ich bin in der Heilungsphase. So. Und in der Phase darf man auch schön aussehen und darf sich auch Dinge kaufen. Und habe ich mit ganz viele schöne Dinge gekauft. Ich habe mir auch mal Schminke gekauft und Make-up. Und man lebt ja ganz normal weiter. Ne? Also das Leben ist ja nicht auf einmal vorbei.
Ist total spannend, dass du das so erzählst, weil ich höre das von ganz vielen Frauen anders, dass die sozusagen auch dieses krank aussehen auch irgendwie so eine Art Schutz ist, in dem Moment sich auch schlecht fühlen zu dürfen, weißt du? Also von daher ist das jetzt wirklich total gegensätzlich zu dem, was ich in den meisten Fällen höre, aber ich finde das total schön, dass jeder irgendwie ja auch für sich so seinen eigenen Weg findet. Du hast gesagt, du wurdest auch operiert nach der Chemotherapie. Du wurdest brusterhaltend operiert, richtig?
Richtig. Ich wurde brusterhaltend operiert. Deswegen ist die Chemotherapie auch vor der eigentlichen Operation gemacht worden. Das nennt sich Neoadjuvant, also vor OP. Ich wurde brusterhaltend operiert, genau zweimal. Einmal operiert und dann musste ich nochmal in die Nach-OP, weil es wird ja immer bis ins gesunde Gewebe rausgeschnitten. Und das war einmal nicht der Fall und deswegen hatte ich zwei OPs, aber brusterhaltend. Genau, das Einzige ist, dass die Brüste jetzt unterschiedlich groß sind.
Das stört dich jetzt nicht weiter?
Stört mich nicht, weil der Größenunterschied ist ja auch nicht so riesig, dass es stören könnte. Und ich kann, ich brauche keine Hilfsmittel. Ich kann ganz normal einen BH tragen. Genau, und insofern hat mich das nie gestört.
Ja. Und ist das auch schnell verheilt?
Also bei mir ist alles in Windeseile verheilt. Narben, also auch die Narbe, die ich habe, wo geschnitten wurde, Man sieht das ganz fein, man sieht das fast gar nicht. Die Brust ist natürlich nicht mehr so in der ursprünglichen Form, wie sie mal war, aber so gut wie möglich erhalten, so dass ich immer noch sagen kann, wenn ich mich ansehe oder wenn ich jetzt auch andere Beispiele sehe, dass das bei mir wirklich noch gut aussieht und auch nicht auf den allerersten Blick so irgendwas ist da, ne, das ist halt nur ein bisschen Größenunterschied, aber ja, und bei mir ist alles ganz schnell verheilt. Also ich hatte damit überhaupt kein Problem. Ja.
Und hast du die Operation auch in dem Brustzentrum in Zehlendorf machen lassen?
Genau, das ist das Brustzentrum Waldfriede. Die haben ja auch eine gynäkologische Abteilung und die Chefärztin, die ist ja auch Chirurgin, die hat mich operiert. Genau.
Und nachdem du dann also durch warst mit deiner Therapie und es dir dann auch wieder besser ging, dann bist du aber nicht in deinem Beruf wieder zurückgekehrt, ne?
Na, dann schloss ich erstmal noch die Bestrahlung an.
Ah, okay, die hast du auch bekommen.
Das war im Prinzip alles, was ich jetzt erzählt habe, im Jahr 2015.
Ist schon komplett. Ein paar Tage her.
Ich war tatsächlich im Ende Dezember 2015, ich glaube so zu Weihnachten rum, das war so das Weihnachtsgeschenk, fertig mit allem. Da musste ich ja noch jeden Tag zur Bestrahlung, ich glaube 2 Monate lang oder so. Die Bestrahlung habe ich auch ganz gut vertragen. Das erzählen ja auch manche anders. Da hatte ich eben wie so einen starken Sonnenbrand, ne? Hat man dann so auf der Brust. Da bekommt man dann eben so bestimmte Cremes und Salben, dass es sich so ein bisschen lindert. Und ja, danach, wie war denn das danach? War ich aber trotzdem weiterhin krankgeschrieben, weil es ist ja nicht so, diese Therapien sind alle vorbei und dann zack, gesund. Dann erstmal, glaube ich, fällt man erstmal nach einem weiteren Jahr erstmal in so ein tiefes Loch. Ja. Ich war weiterhin krank geschrieben. Ich habe mich auch weiterhin krank schreiben lassen, weil es geht einem einfach nach so einem Jahr nicht gut, ne?
Genau. Na, ich glaube, das holt dich ja dann auch erst ein, ne? Dann ist ja erst die Psyche so weit, dass sie das verarbeiten kann.
Ich hab ja auch noch mal einen Arbeitsversuch unternommen, also zurückzukehren in den Bürojob. Das ist doch so ein bisschen kläglich gescheitert. Da fühlte ich mich auch überhaupt nicht wohl. Womit ich mich aber immer schon beschäftigt habe, war ja dann so Make-up, Schminke und so weiter. Und zu der Zeit, also gerade so in dem Jahr nach der ganzen Therapie, habe ich angefangen, YouTube-Videos zu schauen, weil man, ja, oder ich musste mich auch irgendwie so ein bisschen beschäftigen, außerhalb dem, was man sonst so zu tun hat, Haushalt, Kinder und so weiter. Und da habe ich immer angefangen, YouTube-Videos zu schauen und auch Schminkvideos, alles mögliche, Kochvideos, was ich alles geguckt habe. Und letztendlich fand ich dieses professionelle Schminken ganz spannend. Dachte, Mensch, also vielleicht sollte ich das irgendwie auch mal lernen. Hab das dann aber relativ schnell wieder verworfen. Und dann bin ich nämlich nach 2016 in die onkologische naturheilkundliche Tagesklinik gegangen. Ich habe nämlich keine Reha gemacht, weil ich privat versichert bin und keinen Kurtarif hatte und mir das schlichtweg einfach zu teuer war. Also ich habe bis heute keine einzige Reha gemacht, aber diese Tagesklinik. Und diese Frauen und ein Herr, die alle eben auch Krebs hatten und mit mir dort zusammen die Tagesklinik gemacht haben, die sagten immer, Katja, du bist ja immer gestylt und immer so toll geschminkt. Und die haben mich dann auch immer gefragt und was ich mache und nach Tipps gefragt. Und dann hat eine gesagt, ja, du müsstest eigentlich anderen Patienten hier in der DKMS Live und so weiter, müsstest du eigentlich das Schminken doch zeigen. Und ich sage, wo muss ich da was zeigen? Ich hatte überhaupt keine Ahnung, weil ich mich mit sowas gar nicht beschäftigt habe. Und das gibt so eine gemeinnützige Organisation, DKMS Live, und die machen Kosmetikseminare für Krebspatienten, und die eine war auch schon dort. Sagt sie, das müsstest du machen. Aha. Ich so, okay, ja, was muss ich denn da tun? Also, und dann habe ich mich damit beschäftigt. Man muss schminken können und, glaube ich, eine Ausbildung haben oder einen Kurs oder so. Und ja, da habe ich gesagt, so, naja, gut, dann mache ich halt so einen Kurs. Und es ist natürlich nochmal eine andere Sache, andere Menschen zu schminken als ich selber. Also habe ich eine Ausbildung gemacht zur Visagistin und hatte mich dann also ganz tollkühn dort beworben und die sagte erstmal so, ja, nee, also sie muss erstmal drei Jahre irgendwie krebsfrei sein oder zwei oder was auch immer. Und naja, jedenfalls habe ich dann irgendwie gedacht, was mache ich denn jetzt mit meiner Visagistenausbildung? So ganz ohne, also ich könnte ja damit irgendwas machen. Mich mal angefangen, so Frauen im Umkreis hier in der Nachbarschaft so umsonst zu schminken und zu sagen, kann ich mal üben. Ich habe das angefangen und die haben dann irgendwie aber auch weiterempfohlen und dann kamen auch so die ersten Anfragen, schminkst du auch so Bräute und auf Hochzeiten und so, dachte ich so, was wie, naja, und dann hieß es schnell, na, du brauchst ja irgendwie ein kleines Gewerbe, dann könnte ich das ja nebenbei machen. Und zu dem Zeitpunkt, als das so der Gedanke so reifte, war ich tatsächlich in diesem Hamburger Modell im Arbeitsprozess in meinem alten Bürojob drin und habe das dann also ganz tollkühn als Nebenverdienst angemeldet. Habe gesagt, ich möchte jetzt einen Nebenverdienst anmelden und zwar bin ich Make-up-Artist. Alle, was bist du für ein Artist? Also diese Büroleute, sorry, aber auch dieses ganze Beamtentum. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber die meisten haben das überhaupt nicht verstanden, was ich da machen will und warum. Und ich hätte doch einen Job. Und ich musste mit denen auch darüber ja gar nicht reden. Das Einzige, was ich machen musste, ist, das genehmigen zu lassen. Und man darf ja einen Nebenverdienst haben. Ich glaube, man darf immer einen Nebenverdienst haben, wenn man das beim Arbeitgeber anmeldet. Und wenn das was ganz anderes ist als die eigentliche Tätigkeit. Und das war es ja. Und das war so ein kleines, da habe ich ein kleines Gewerbe angemeldet und habe mir eine Webseite gebaut. Und ja, dann ging das irgendwie los. Dann kamen auch so die ersten Anfragen und dann habe ich da angefangen zu schminken. Und dann habe ich tatsächlich mich nochmal beworben bei der DKMS Live, habe gesagt, so, ich habe hier alles, ich habe Webseite, ich arbeite da drin schon, ich bin so und so lange krebsfrei. Und dann haben die mich genommen und dann durfte ich auch einige Kosmetikseminare geben. Schminkseminare und dann kam irgendwann Corona und dann war das Ganze irgendwie sowieso vorbei. Und in der Zeit, ich glaube nach der Krebserkrankung, habe ich Instagram angefangen zu machen. Ich dachte so, irgendwas musst du tun. Social Media macht man ja heute. Was mache ich denn? Mache ich Instagram. Und total habe ich jetzt zu Anfang, habe ich auch ganz schlechte Fotos da von mir selber und Selfies so ganz, ganz furchtbar. Also wie jeder mal anfängt.
Ja, wie jeder anfängt.
Und keiner, wie jeder anfängt, ganz komische Sachen da hochgeladen. Aber ich habe mir eben auch ganz viel Make-up-Content darüber angeguckt und Stories und so weiter. Und irgendwann, wenn man dann in diese ganze Make-up-Blase kommt, dann ist es so, dass dann auch irgendwie andere Make-up-Artisten folgen oder andere Visagisten und dann irgendwie kommt man denn da mehr so in dieses Professionelle rein und nicht mehr so die ganzen Hobby-Schminkerinnen und relativ schnell ein paar Leute über Instagram kennengelernt, auch in Berlin, auch ein paar Brautstylisten und so weiter und dann habe ich auch einen Haarkurs bei der einen gemacht und dann gab es auch ein paar Meetups und dann hat man ein paar Leute kennengelernt. Und irgendwann in Corona-Zeiten hatten wir auch Zoom-Konferenzen gemacht und.
Ja.
Da hatte ich jemanden gefunden, der bei dir, die Audrey, die bei dir das Projekt mitgemacht hat, schön und stark. Und da habe ich nur gedacht, das ist ja so ähnlich wie DKMS Live, also nur mit Fotos, aber auch mit Schminken. Und dann war Ich weiß nicht, ob es das erste oder zweite Foto-Event war.
Das erste Foto-Event, Katja, da warst du mit dabei.
Oder das erste, jedenfalls hieß es, wir machen das ein Foto-Event erste. Und wir schminken da und da kommen ganz, ganz viele Frauen. Und das hatte diese Make-up-Artistin ihre Story gepostet, weil die habe ich ja damals noch gar nicht gefolgt, weil ich dich ja gar nicht kannte. Und der habe ich gefolgt, habe ich immer gefragt, wie, wenn da so viele Frauen kommen, wie die eine Frau, will die Frauen alle schminken? Das ist ja ein bisschen viel. Und da habe ich die einfach angeschrieben, weil wir uns über Zoom schon mal begegnet sind, habe geschrieben, sag mal, brauchst du da Hilfe? Weil, also ich bin auch bei der DKMS Live, ich habe ja auch mit Krebspatienten Kontakt, ich bin ja selber betroffen und brauchst du Schminkhilfe. So. Und sie gleich so, ja, das ist eine super Idee und überhaupt und tralala. Und dann kam das ins Rollen und schwupp war ich bei deinem Foto-Event dabei.
Mit noch anderen. Ich weiß das auch noch. Ich weiß das noch genau, wie Audrey das dann auch erzählt hat, dass sie hat ja dann nicht nur dich, sie hat ja noch ein paar andere Frauen akquiriert, die da bei Make-up und Styling helfen. Und auf einmal hatte ich für das Event nicht nur eine Stylistin, sondern ich glaube 5
Ja.
So schön. Und das ist, also das war ja auch, wie gesagt, mein allererstes Foto-Event und das war so cool, dass da auf einmal so viele Frauen zusammen daran gearbeitet haben.
Ja, das war mega. Also, und ich hatte auch gar nicht verstanden, wie eine Person da, so viele Frauen alleine hätte zurecht machen können. Deswegen habe ich gleich gesagt, brauchst du da Hilfe? So, und sie gleich, ja, und so kam das ja eigentlich, ne? Und beim nächsten Event fragte sie ja auch wieder und da ja danach und ja, und so kam das eigentlich, ne? Und dann hat ihr gefragt, ob ich eben auch mitmache und eben auch ins Studio komme zu dir. Genau. So kam das alles ins Rollen.
Genau, und das ist aber noch gar nicht so, so lange her, sondern ich glaube, das war 21, ne, dass du das erste Mal im Studio mit dabei warst.
Kann sein. Ja, das kann.
21, ja, das kann sein. 2 Jahre. Lass uns mal noch mal einen Schritt zurückgehen, Katja. Du hast versucht, wieder in deinen alten Job zurückzugehen, hast eine Make-up-Ausbildung gehabt, genau. Hast sie schon absolviert, warst damit fertig. Wie war denn das für dich, dich beruflich so, naja, total die Richtung zu wechseln? Hast du gleich gemerkt, dass du dafür brennst und dass es genau das ist, was du machen möchtest? Oder wie hat sich das entwickelt, dass du schlussendlich ja doch nicht in deinen alten Job zurückgegangen bist, sondern jetzt was absolut anderes machst?
Ja, das hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass ich doch eher für dieses freie, ein bisschen kreative, selbstbestimmte Arbeiten gemacht bin, als für dieses ganz strikte nach Vorgaben abarbeiten im Büro. Also jeder, der in so einem Büro oder in so einer Behörde, speziell in einer Behörde vielleicht gearbeitet hat oder noch arbeitet, weiß, das unterliegt so ganz bestimmten Vibes irgendwie. Das alles ist sehr strikt und man muss erst an den Vorgesetzten und dann und Dienstebene und Hierarchieebene und was auch immer. Und es wird halt abgearbeitet und ach, einige machen Dienst nach Vorschrift. Und das war ja schon sowieso nie meins. Und als ich eben angefangen habe durch diesen Nebenverdienst, die Make-up, habe ich relativ schnell gemerkt, man tappt natürlich auch in Fallen, es gab auch viele Learnings gehabt. Es waren immer noch Kunden, die ich bedient habe, habe auch weiterhin eine Dienstleistung angeboten, habe weiterhin auch mit Kunden gearbeitet, aber ich konnte nachher letztendlich selber entscheiden auch. Das konnte man ja, kann man ja in einem Amt nicht. Man kann ja nicht entscheiden, was man arbeitet und was nicht und welchen Kunden man nimmt, ja, sondern es wird einem ja zugeteilt. Aber ich konnte so ein bisschen freier entscheiden, welche Projekte nehme ich an, wo mache ich mit, mache ich ein freies Projekt mit oder sind das bezahlte Kunden? Nehme ich den Kunden überhaupt an? Kann ich da überhaupt? Ich konnte auch Nein sagen. Das war das Allerbeste. Das habe ich sehr viel später erst gelernt, auch mal zu sagen, da kann ich nicht oder nee, das ist nicht so meins oder dieses Projekt gefällt mir nicht, das mache ich nicht. Das war nachher, wo ich gesagt habe, ich will nie wieder in einem Amt arbeiten und es hat mir dann auch so viel gegeben, weil die Beratung, die ich früher gemacht habe, das war ja so, dass die Menschen sehr viel Probleme hatten und dachten, dass nun eine Amtsperson, die sie berät, die Probleme lösen kann, was ich natürlich nicht kann. Ich kann ja keine Probleme anderer Menschen lösen. Ich kann nur dahingehend beraten und Lösungswege aufzeigen und mit denen zusammen so ein bisschen was entwickeln. Und beim Make-up war es so, wie es aber auch bei dir bei den Fotos ist. Du kannst mit den Kunden zusammen, musst du keine Probleme wälzen, sondern du kannst tolle Sachen machen. Du kannst schöne Dinge. Du kannst natürlich auch eine Problemlösung schaffen, indem du dem Kunden schönes Make-up gibst oder er sagt, ich brauche eine Beratung oder was auch immer. Und es ist aber was Schönes. Ja, es ist nichts in dem Moment was Tolles. Der Kunde kommt zu dir und möchte was und möchte deine Expertise oder deine Beratung haben oder ja, ein Make-up von dir haben. Und es ist was Schönes in dem Moment. Und er freut sich im besten Falle ganz doll hinterher, dass sie schön aussieht oder dass er schön aussieht, wie auch immer. Und das hatte ich ja jahrelang nicht. Und ich finde auch dieses, man macht ein Make-up und ist damit fertig, das ist ganz wichtig für die Arbeit, die nicht immer nur so aufgeschoben wird. Oftmals ist Büroarbeit so eine unendliche Schlange an Akten von links nach rechts und dann ist man immer noch nicht fertig. Und wenn man eins abgearbeitet hat, kommen vielleicht 5 Dinge nach. Und das ist so unheimlich schön, ist ja wahrscheinlich bei dir auch so, wenn ein Auftrag abgeschlossen ist, dann ist der abgeschlossen.
Absolut.
Und dann ist es erfolgreich oder auch nicht, aber meistens erfolgreich abgeschlossen, weil derjenige hat dann ein schönes Make-up oder, weiß ich nicht, in deinem Fall ein schönes Foto, was auch immer. Und dann hast du so eine abgeschlossene, runde Sache. Und das fand ich sehr viel erquicklicher als diese Büroarbeit. Das hat mir viel mehr Freude gegeben und viel mehr gegeben. Und deswegen.
Lass uns mal nochmal den Schwenk zu Schön und Stark machen. Also 21 bist du ja mit dazugestoßen sozusagen zu unserem Projektteam und hast ja dann auch Audrey abgelöst. Und jetzt ist es ja so, dass wir beide zusammen Schön und Stark haben. Schön und Stark wird 5 Jahre alt. Oder ja, im September 5 Jahre. Und ich finde, wir haben in den letzten Jahren auch so viel coole Sachen gemacht. Und vielleicht lass uns doch mal darüber sprechen, wie sich das Projekt so über die Jahre weiterentwickelt hat. Weil wir haben ja angefangen mit den Schön und Stark Einzelshootings und daraus hat sich ja dann das Foto-Event entwickelt, wo du ja auch von Anfang an schon mit dabei bist. Ich glaube, du warst nur bei einem Event nicht mit dabei. Bei allen anderen bist du mit dabei
gewesen. Ja, bei einem war ich nicht.
Und wir haben ja auch über dieses Event so viele tolle Frauen kennengelernt. Und also mich persönlich bestärkt auch die Arbeit, die wir bei Schön und Stark machen, so sehr darin, dass ich absolut auf dem richtigen Weg bin. Also ich finde das total lebensbejahend. Wie fühlt sich das denn für dich an?
Ja, auch ähnlich. Also ich finde es zumindest ganz toll, dass ich nicht nur eine Schminke oder ein Make-up machen kann. Ich spreche auch in der Stunde oder in den anderthalb Stunden, wo wir das Styling machen, sprechen wir ja auch miteinander und der auch schon vorher, ne, mit den Frauen. Und man die Erfahrung einfach, die man gemacht hat, teilen kann. Also ich merke das immer wieder, dass die Frauen, die da sind, sich entspannen. Sie hat es auch erlebt. Sie weiß jetzt, wie es, glaube ich, oder sie kann vielleicht sich reinversetzen, wie es mir gerade geht. Dann kann man noch ein schönes Make-up machen und weiß, na, hinterher kommt noch ein tolles Foto bei raus. Das finde ich ganz toll, dass man da so ein bisschen dabei sein kann und seine Erfahrungen einfach weitergeben kann mit dem, was man so selber erlebt hat. Das finde ich ganz toll.
Und ich finde ja auch, gerade wenn wir unsere Einzelshootings haben und ich lasse euch ja dann auch meistens alleine, wenn du die Frauen zurecht machst. Ich finde auch, dass du die Kunden total abholst, weil nach dem Make-up und Styling sind die völlig entspannt und sind auch schon, irgendwie bereit für die Fotos, weil sie sich schon so weit geöffnet haben und der Druck abgefallen ist. Das ist ja auch Wellness, wenn du, also ich gucke auch super gerne zu, wenn du so mit den Pinseln und Stiften da hantierst. Und das muss ja für die Frau, die da auf dem Stuhl sitzt, ja noch viel schöner sein.
Ganz ehrlich, ich bin noch nie geschminkt worden. Ich weiß das gar nicht.
Echt?
Ich bin noch nie von jemand anderem geschminkt worden.
Oh Katja, das musst du unbedingt mal ausprobieren.
Ja, das muss ich vielleicht mal machen. Aber tatsächlich bin ich selber noch nie von jemand anderem so, also professionell geschminkt worden. Und kann das ehrlich gesagt so gar nicht nachvollziehen, wie das tatsächlich dann wirklich ist, wenn man dann irgendwie so zurechtgemacht wird. Das, was ich natürlich weiß, ist, dass ich schon vorher ganz viel reden kann. Wie wird das Foto jetzt auch gleich? Und warum trage ich so viel Schminke auf? Und obwohl das doch ein natürliches Styling sein soll. Und wie wir in die Fotos, ich rede ja auch schon mal ganz viel, ne? Und zeig dir die Blitzlampen, die da bei dir stehen. Und ja, das müssen wir deswegen machen und so. Und wunder dich nicht, der Rouge ist jetzt ein bisschen stärker. Aber hinterher sieht so aus. Und du hast ja auch ganz viele von den Bannern dort stehen mit den Frauen, die fotografiert wurden, die ich ja auch teilweise geschminkt habe. Und dann kann man das immer schon. Ich zeige ja dann auch ganz viel. Ja, guck mal, so da, so das ist das und so sehen die roten Lippen da aus und so krass ist das gar nicht. Und guck mal, und so werden die Fotos. Und deswegen sind die vielleicht auch schon entspannt, weil die wissen schon ganz genau, was auf sie zukommt. Weil sie sitzen ja im Prinzip schon in deinem Studio, wo sie nachher fotografiert werden und gucken ja auch schon die ganze Zeit auf die Wand und auf die Blitze und und auf die Fotos, die schon existieren. Und darum geht's auch, ne? Gar nicht so ganz, auch manchmal um die Geschichten von denen selbst und manchmal geht's auch ums Make-up oder um Tipps. Manchmal geht's auch einfach so, was ist denn nachher überhaupt? Und deswegen sind die vielleicht schon entspannt, weil ich schon so viel getextet habe, dass sie schon wissen, okay.
Oh, das machst du total super. Was ich schon immer mal wissen wollte, Katja, Wenn du jetzt die Frauen da hast, und manche kommen ja tatsächlich auch noch mitten in der Therapie zu uns, also haben keine Haare und so weiter, sind vom Gesicht her auch noch so ein bisschen aufgedunsen. Woher weißt du denn, wie du die jeweilige Frau schminken musst, dass die sich danach selber wiedererkennt?
Also das Erste, was ich natürlich frage, also wenn wirklich das der Fall ist, dass jemand wirklich ohne Augenbrauen, ohne Haare kommt oder, ne, also hatten wir in letzter Zeit nicht ganz so oft mehr, aber wir hatten es ja auch schon. Als Erstes frage ich natürlich, ob sie ein Foto haben von sich auf dem Handy, alle haben ja Handyfotos, ne, und auf Selfies und so, ob sie mal ein Foto haben von sich, wie sie früher aussahen, weil wir haben ja eigentlich nur ein ganz kurzes Zeitfenster, wenn man mal so überlegt, mit den Frauen, ne, im Vorgespräch eine halbe Stunde, vielleicht manchmal auch eine Dreiviertelstunde. Und ich habe dann noch den Schminktermin, aber da muss ich ja eigentlich auch arbeiten. Und man muss in kurzer Zeit so viel feststellen, wie ist die Person, wie fühlt die sich gerade und so weiter. Meistens, also ich habe schon mal jemanden nach einem Foto gefragt, ob sie ein Foto hatte, wie sie aussah und ob sie sich selber auch schminkt sonst im Alltag oder geschminkt hat. Ich finde, es sagt auch manchmal schon ganz viel aus, wenn jemand sagt, ja, also ich schminke mich immer und guck mal, ich benutze dies, das, jenes, tralala. Manche zählen ja dann so ihre ganzen Schminksachen auf und dann weiß ich immer schon, ah, okay, die hat Ahnung, die schminkt sich viel. Okay, da kann ich, also da weiß ich, ist es nicht schlimm, wenn man da so ein bisschen was mehr aufträgt. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, nein, ich habe mich noch nie geschminkt und überhaupt, ich habe gar nichts. Ich glaube, naja, vielleicht eine Wimperntusche. Dann weiß ich schon, da darf ich natürlich dann nicht ganz so krass werden. Sonst erkennst du dich hinterher nicht. Das checke ich einfach so ein bisschen durch, ja, indirekte Fragen so
voll
ab.
Spannend.
Das gibt meistens darüber Aufschluss. Oder was hast du so zu Hause an Make-up-Produkten? Und mancher sagt, ich habe eigentlich gar nichts. Und dann gibt's Frauen und ich sage, was heißt denn gar nichts? Und dann zählen die auf. Also ich habe eigentlich nur Wimperntusche und dies und das und jenes. Ich sage, okay, du hast so eigentlich eine Vollausstattung. Und dann gibt's Frauen, die sagen, es ist mir auch schon mal passiert, allerdings nicht in unserem Kontext Schön und Stark, sondern in einer anderen Beratungssituation. Was hast du denn zu Hause? Gar nichts. Ich sage, okay, was ist denn gar nichts? Ja, gar nichts. Ist ja Wimperntusche, wirst du doch haben. Nee, auch nicht. Na, also diese Frau hatte wirklich null. Und da ist so ein bisschen so der Zwischenton rauszufinden, wie ist denn so das Verhältnis zum Make-up? Ja, und ist es so, dass es so wie bei mir irgendwie zum Alltag dazu gehört, zum Wohlfühlen oder so wie bei dir? Du bist ja auch immer geschminkt und hast einen schönen roten Lippenstift und einen Rouge und Wimperntusche und Lidschatten. Und es gehört einfach so zu uns dazu, zu unserem Look und zum Alltag. Oder ist es jetzt wirklich in dem Moment so Mittel zum Zweck, damit auch das Foto, ne? Also das ist so ein bisschen fürs Foto nur. Das muss man so ein bisschen rausfinden, ja? Oder ist es ein Wohlfühl-Make-up, um zu gucken, so könnte ich auch mal ausschauen? Das ist so ein schmaler Grat.
Voll spannend. Hattest du es denn auch schon, dass die Frauen gesagt haben danach, oh, jetzt sehe ich aber ganz anders aus als vorher? Oder ist es eher kommt das nicht vor?
Ja, hatte ich auch schon. Bei dir jetzt noch eigentlich nicht so schlimm. Ich überlege gerade, ich hatte es nur schon, dass die Personen manchmal auch unsicher sind und denken, es würde ihnen vielleicht nicht stehen und es würde sie verkleiden, weil sie erstmal auch gar nicht sehen, wie sie aussehen. Das ist ja auch so ein bisschen Überraschungseffekt, ne? So ein bisschen vorher, nachher. Dann gehen sie das erste Mal vor den Spiegel. Oh, die Augen sind aber dunkel. Und so, und der Rouge und das Lippenstift, der Lippenstift, das ist ja sehr und krass, dass sie vielleicht selber erstmal verunsichert sind. Kann ich das überhaupt wagen, mich so zu zeigen? Ich glaube, es ist gar nicht mehr so, dass den Leuten das nicht gefällt, sondern ich habe immer das Gefühl, dass es eher so ist, dass die Frauen so unsicher sind oder die Frau in dem Fall, die es betrifft, so unsicher ist, um zu glauben, ich kann es nicht wagen, mich so zu zeigen. Weil ich habe es ganz oft, wenn ich vor den Menschen stehe, vor den Frauen oder also Männer habe ich jetzt selten beim Schminken, überhaupt, nicht nur im Schön- und Stark-Kontext, oh, die Augen hätte ich gern so dunkel wie sie, aber das finde ich schön, so möchte ich das haben und die Lippen. Und würde ich das tatsächlich so 1:1 umsetzen, hätte ich zu 100% die Reaktion, nein, das will ich nicht. Und das habe ich oft, dass die Frauen sich das denn nicht trauen oder sagen, oh, ich kann es nicht wagen, mich so zu zeigen, was denken denn dann andere, wenn ich so geschminkt dann auf einmal bin.
Wenn der Unterschied so groß ist, ne? Zu vorher.
Ja, aber dann denke ich auch immer, ja, aber dann ist es eben auch mal anders. Ja. ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, auch mal anders auszusehen. Denn gut, dann ist es immer die Frage, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Und dann kann ich immer noch entscheiden.
Ja, na klar. Ich hatte das auch noch nie, dass die Frauen sich dann auf den Bildern nicht erkannt haben. Also ich fotografiere ja und zeige ja dann auch immer und dann sehen die ja auch das Make-up. Und also da sind durch die Bank alle zufrieden. Und tatsächlich ist mir auch schon aufgefallen, wenn ich dann die eine oder andere Frau mal wieder gesehen habe, dass sie sich auch mehr schminkt. Also auch sich dann traut, auf den Lippen Farbe zu tragen, weißt du? Wo sie das vorher vielleicht noch nicht gemacht hat. Aber nachdem du sie so geschminkt hast, traut sie sich das dann doch, weil es ihr gefällt. Und ich finde rote Lippen total schön.
Ja. Genau. Und es hat ja lange Jahre gedauert. Ich meine, gut, ich mache das jetzt seit 2016 und ich habe sehr viele Fotoshootings davor, natürlich bevor wir uns kennenlernten, mitgemacht. Sei es bezahlte Projekte, freie Projekte, alles Mögliche, Business-Shootings, Editorials oder Model-Shoots. Und da habe ich immer schon eine Idee davon bekommen, wie ich schminken muss. Ich habe mir das immer ganz genau angeguckt, mit welchen Mitteln der Fotograf sozusagen fotografiert und auch vieles erfragt. Ich erfrage ja dann auch viel oder war eben auch viel an diesen Fotosets mit dabei, so dass ich natürlich auch erstmal lernen musste, wie fotografierst du mit deinen Mitteln in einem dunklen Studio mit Fotolicht oder mit Blitzen. Es ist ja auch mal ganz anders, als wenn Menschen nur im Tageslicht, im Abendlicht, in einer goldenen Stunde fotografieren, ja, mit natürlichen Mitteln. Da sieht das Make-up, ne, unter Umständen ganz anders aus oder wirkt vielleicht gar nicht oder sieht man auch gar nicht. Und wie viel ist letztendlich zu sehen? Das musste ich ja auch erstmal ausprobieren. Mhm. Und da lernt man ja jedes Mal dazu.
Ja,
und
klar.
So wie du fotografierst, kann ich auch mal ein bisschen mehr schminken.
Ja, absolut, absolut.
Man kann da auch mal ein bisschen mehr auftragen, ne, durch das starke Licht, das sage ich ja auch immer, wird sich das verlieren und
genau.
Und die Ergebnisse sieht man ja auch schon. Das heißt, die Frauen können immer ganz genau schauen, was sie bekommen,
genau,
ne, hinterher.
Genau.
Genau. Das zeigst du ja und.
Und wir sind ja da auch ganz offen und kommunizieren das. Also das finde ich auch. Und ich denke, dass sich da auch jede bei uns wohlfühlt. Also zumindest die Erfahrung, die ich jetzt in den letzten 5 Jahren gemacht habe.
Ich hoffe. Auf jeden Fall, ich hoffe. Also mir macht es immer mega Spaß, die Gespräche. Es ist immer unterschiedlich und immer so individuell. Mhm. Und es macht mir aber jedes Mal so viel Spaß, alles zu erfahren und Geschichten. Mit einigen rede ich nur über die Krankheit. Es gab aber auch schon bei Schön und Stark Personen, mit denen ich überhaupt denn gar nicht mehr über die Krankheit geredet. Das waren ganz andere Themen. Und wo ich dachte, ach, wow, da hat man eben auch mal 1,5 Stunden irgendwie mal Krebs
vergessen. Ja, ja.
Das finde ich auch
gut.
Ja, also das gab's auch, ne? Oder man redet nur über Make-up oder über andere Dinge, die einen irgendwie verbinden. Also hatte ich auch
schon. Und ich finde das auch so schön. Wir hatten doch im März die Ausstellung im Ministerium und da kamen doch auch ein paar Frauen, die wir schon zusammen fotografiert haben. Und das fand ich auch so schön, die Frauen dann so wiederzutreffen und mit denen nochmal so neu ins Gespräch zu kommen, weil irgendwie haben wir ja so eine gemeinsame Basis durch die Shootings, ne? Das gefällt mir auch immer sehr gut.
Das war auch toll, ja. Das war auch eine tolle Erfahrung, die Ausstellung. Und da sind ja auch alle mal sehr mega beeindruckt, ne, wenn sie das so sehen. Und dann eben auch die Patientinnen oder eben Frauen dann wirklich auch live auch anwesend sind, die auf den Fotos zu sehen sind. Ja. Ne?
Was würdest du denn sagen, Katja, was jede Frau so vielleicht an Schminkutensilien zu Hause haben darf und was grundsätzlich vielleicht jedes Gesicht so, wenn du das mal so runterbrichst, was jedes Gesicht gut vertragen kann, also wie zum Beispiel eine Wimperntusche, würdest du empfehlen, dass vielleicht einfach jede Frau eine Wimperntusche zu Hause hat?
Also grundsätzlich sage ich immer, ist ja immer das genau richtig, was gefällt und was man gut verträgt. Deswegen kann ich natürlich produktmäßig keine Empfehlung geben. Das ist sehr individuell. Aber was so in so eine, wenn man sich eine kleine Schminkausstattung anschaffen möchte, eine kleine Grundausstattung, dann würde ich immer sagen, ist eine kleine getönte Tagescreme schön für den Teint, um das ebenmäßig zu machen. Vielleicht ein bisschen Puder, wenn man ölige Haut hat. Auf jeden Fall irgendwas zum Abdecken, wenn man mal kleine Unreinheiten oder irgendwelche Störungen auf der Haut hat. eine Wimperntusche. Macht jedes Auge größer und ist immer toll auf den Wimpern. Ein bisschen vielleicht was für die Augenbrauen zum Nachziehen, wenn man das möchte. Und Rouge und Lippenstift. Also das ist wirklich so, da wo ich sage, das ist so das Minimalste, wenn man sich so eine kleine Ausstattung anschaffen möchte. Mhm. Ja, weil Rouge macht gleich frisch und sieht gut aus. Und mit dem Lippenstift kann man ganz viel machen. Man kann natürlich auch den Lippenstift als Rouge benutzen. Also man kann ganz viel machen. Und grundsätzlich immer die Produkte nehmen oder die Farben, mit denen man sich auch schöner fühlt, ne? Oder mit denen man sich gut fühlt. Man hat ja, jede Frau oder jeder Mensch hat ja so ein eigenes Gefühl. Nur manche sagen, also mit Rot fühle ich mich nicht so schön. Also das Rot mag ich gar nicht. Ich mag lieber das und das. Dann soll man das andere nehmen. Ja, aber wenn man sich mit der anderen Farbe toll findet, soll man die andere Farbe nehmen. Also ich bin da gar nicht so, was jetzt genau und typbezogen und Sommer, Winter, Herbst und eine kleine Grundausstattung, das, was ich eben gesagt habe, und Farben, die man toll findet und die man auch an sich schön findet.
Ja. Genau. Du gibst ja auch so eine Make-up-Kurse oder so eine Typbestimmung bei dir in deinem eigenen Studio, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Genau, mache ich auch. Make-up-Coaching nenne ich das. Mhm. Ich habe hier zu Hause bei mir ein kleines Home-Studio. Und jeder, der möchte, jede, die möchte, bekommt ein kleines Make-up-Coaching. Und da mache ich im Prinzip ja nicht richtig eine Typbestimmung. Ich bin ja auch keine ausgebildete Typberaterin, aber ich weiß schon sehr gut, was an Make-up der Frau, die vor mir sitzt, steht und was man machen kann. Mhm. Und die meisten wollen eben lernen, wie man sich überhaupt schminkt und wie man da so ein bisschen überhaupt vorgeht. Mhm. Was macht man dann zuerst aufs Gesicht und was kommt danach? Mhm. Wie mache ich eine kleine Kontur? Und wo fange ich überhaupt an, die Augenbraue hinzuziehen, wenn ich mir die nachziehen will? Wo hört sie auf? Sowas. Mhm. Sowas mache ich.
Und wenn man sich jetzt dafür interessiert, dann kann man einfach über deine Homepage sich bei dir melden? Oder wie kann man dich da am besten kontaktieren?
Genau. Ich habe eine Webseite, www.makeupbycat.de. Die können wir vielleicht auch nochmal aufschreiben. Da kann sich jeder melden, mich anrufen, mir eine E-Mail schicken, über das Kontaktformular so eine E-Mail schicken oder meine Handynummer steht da auch. Da kann man mir auch eine WhatsApp schicken.
Alles genau, ist möglich. Genau, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes.
Kannst du auf jeden Fall verlinken, genau. Und man findet mich, glaube ich, auch, wenn man googelt nach Katja Waller.
Na, und man findet dich auf jeden Fall auch über schönundstark.de.
Über schönundstark.de.
Ist ja auch direkt die Verlinkung zu dir.
Genau, da findet man mich auch. Und genau, auf Instagram findet man mich auch. Und da sind eigentlich meine Webseite auch verlinkt. Richtig.
Katja, jetzt haben wir ja uns überlegt, zum 5-jährigen Bestehen von Schön und Stark haben wir jetzt einen Kalender produziert. Und ja. Du bist ja nicht nur die Make-up-Artistin für Schön und Stark, sondern du bist ja auch die Webseitenbeauftragte.
Die Web-Administratorin oder genau, wie man sagt.
Kümmert sich um unsere Homepage.
Genau.
Ist das nicht schön, wie vielseitig man so arbeiten kann, wenn man selbstständig ist? Ich liebe das total. Also fotografieren, den Podcast, das Buch, was ich geschrieben habe, dann die Foto-Events. Und auch bei dir ist es ja irgendwie so, dass man so viele verschiedene Sachen macht und dass es so abwechslungsreich ist, ne? Ich mag das total.
Ja, weil ich glaube, wenn man in einem kreativen Business arbeitet, auch andere Dinge dazukommen, die man dann auf einmal auch erledigen kann oder auch machen kann und kann ja nicht nur kreativ arbeiten. Ich interessiere mich auch für technische Dinge und ich habe ja damals meine eigene Webseite auch erstellt und warum, ja, dann habe ich mich da reingehängt und mir alles angelesen. Ich bin ja weitestgehend immer Autodidakt, wenn es darum geht, irgendwie mir was anzulesen und das mit der Webseite, das habe ich eben autodidaktisch alles gemacht.
Sehr cool.
Und jetzt haben wir unsere Webseite.
Genau.
Genau. Und die läuft ja auch super und darüber sind wir erreichbar und genau, jeder kann die anschauen, Fotos anschauen, uns anschreiben.
Genau. Und wer sich auch bei uns für einen schönen Stark Einzelshooting anmelden möchte, der kann das direkt auch über die Webseite buchen. Da ist Buchungstool. Und auch alle Infos über das nächste Schön und Stark Foto-Event, was im kommenden Jahr wieder am 24. Juni stattfinden wird. Auch da findet man alles auf der Homepage. Ihr könnt euch auf der Homepage auch informieren über den Podcast und über das Buch. und ja, auch über uns. Hinterlasst uns super gerne auch immer eure Bewertungen auf Google, also sowohl bei Schön und Stark als auch bei Katja Make-up bei Cat und auch bei mir, franziskagünterfotografie.de, denn genau das ist es, was einem sozusagen im Algorithmus ein bisschen höher stellt, so dass wir also leichter dann auch im Internet gefunden werden. Deswegen, das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen. Und ja, ansonsten, liebe Katja, ich danke dir von Herzen für das Gespräch. Ich hoffe, dass ganz viele Frauen sich anhören und auch viele Sachen für sich selber mitnehmen. Und ja, wer uns kontaktieren möchte, der weiß, wie es funktioniert, genau über die Homepage. Und hinterlasst auch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast. Auch das ist ganz wichtig. Damit hilfst du dabei, dass der Podcast weiter in die Welt hinausgetragen wird. Liebe Katja, ich wünsche dir alles Gute und wir sehen uns schon am kommenden Montag wieder bei mir im Studio zum nächsten Einzelshooting.
Ich freue mich sehr und vielen Dank fürs Gespräch, Franzi.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse für dich selbst mitnehmen konntest. Wie immer freue ich mich riesig, wenn du deine Gedanken dazu auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir teilst und wir uns zu dem Thema austauschen können. Wenn du gerne mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest oder du dich zu unseren Fotoshootings informieren willst, dann findest du alle Infos auf www.franziskagünterfotografie.de oder auf www.schönundstark.de. Beides verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.